Kann man nicht leicht beheben, Übendorfer Höhe weg, Höhe weg.
Einfach mal lupen.
Die noch Sky und bald ARD-Sportschau-Moderatorin Esther Sedlacek ist heute bei uns. Esther, schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, und vor allen Dingen, jetzt gerade, dass ich die erste Frau bin. Jetzt ist der Druck natürlich extrem hoch, dass ich hier performen muss. Ne? Vor allen Dingen auch mein erster Podcast. Da kommt jetzt vieles zusammen.
Ich hab gar keine Sorge.
Ja, aber wie gesagt, ihr müsst mich da jetzt gut durchführen.
Das kriegen wir hin.
Ja, da hat sich einer gemeldet, ne? Da hinten, da hat sich einer gemeldet. Esther, wir kommen nicht drum herum, dass Felix ist hier auch ein Teil dieser Veranstaltung, deswegen Felix ist hier auch dabei. Deswegen natürlich auch förmlicher, ja, Weise einen schönen guten Abend nach Braunschweig. Felix, hallo.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, aber du weißt ja, viele sagen, ich bin hier der heimliche Star. Ich sage ja, so heimlich ist das gar nicht mehr, aber auch ich freue mich, dass Esther heute da ist. Und ich weiß nicht, Esther, du hast bestimmt noch nicht so viel gehört von unserem Podcast, ist das richtig?
Doch, habe ich. Ich
hab doch, hast du?
Schon mal, ja. Ich habe vorhin auch kurz mit einem Freund gesprochen und meinte, ja, mach heute Abend noch bei einem Podcast mit. Ja, bei wem denn? Ich so, bei Toni und Felix. Ach, kenne ich, der ist gut. Ja, also ich habe schon was gehört von eurem Podcast.
Ja.
Aber ich habe ihn tatsächlich selber noch nicht gehört.
Ja, okay, aber dann, gut, dann hätte ich jetzt gedacht, ich muss dir nicht erklären, dass ich hier so ein bisschen sag mal, der persönliche, der herzliche Typ von uns beiden bin. Das sage ich hier unseren Gästen mal ganz gerne, die das noch nicht gehört haben, weil musste ich mir ein bisschen drauf einigen. Toni ist ja knallharter Business-Typ und so. Und deswegen kommt von mir halt auch immer die Frage am Anfang, und das Wichtigste ja auch in diesen Zeiten, wie geht's dir?
Ach, gesund tatsächlich. Wobei ich hatte letzte Woche tatsächlich eine leichte Erkältung und da wird man ja dann wirklich direkt nervös. Und klar, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo man ja auch dann irgendwann wieder zur Arbeit geht und Kind in den Kindergarten, echt ab zum Schnelltest, war alles in Ordnung. Aber es sind andere Zeiten, man ist sensibler. Aber im Großen und Ganzen geht's mir sehr, sehr gut und meiner Familie auch und Freunden auch. Und das ist tatsächlich momentan echt das Wichtigste. Und insofern, ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, bei euch sieht es genauso aus.
Ja, also freut mich erstmal, dass es gut geht. Ja, ähnlich. Also, ich meine, wir werden ja eh regelmäßig getestet und bis jetzt sind wir beide sauber durchgekommen und natürlich, das haben wir auch schon oft gesagt, hier belastet das ja auch so ein bisschen die Zeit, dass man irgendwo sich auch so ein bisschen eingeengt, eingesperrt fühlt. Aber im Großen und Ganzen wollen wir uns auch gar nicht beschweren, weil wir sind gesund, die Familie ist gesund und das ist ja, was zählt. Nicht nur in diesen Zeiten, aber besonders ja in diesen Zeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Felix hat hier immer schon in letzter Zeit so ein bisschen rumgeweint, so dieses, dass er nirgendwo hin kann und so. Also er hat seine Corona-Depression auch überwunden mittlerweile, macht wieder einen besseren Eindruck. Aber auch hier ist alles gut. Aber du hast es ja schon richtig gesagt. Irgendwie, wenn man jedes bisschen Schnupfen oder so ein bisschen Husten, man hat ja das Gefühl, es gibt nur noch entweder gesund oder Corona. Ne? Also alles, was es früher gab, das gibt's alles nicht mehr. Einfach Erkältung.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann gefragt wird, wie geht's, ne, dann sagst du, ja, ich bin ein bisschen erkältet, ist aber kein Corona. Also du kommst sofort in den Rechtfertigungsmodus, obwohl keiner gefragt hat. Aber du bist eigentlich schon so, dass du sagst, nee, also jetzt, ne, damit ihr nichts Falsches denkt, das ist schon verrückt, aber ja, es sind halt die Zeiten und hoffen wir mal, dass wir das alles bald in den Griff bekommen, aber wie ist denn das eigentlich bei euch, wenn ihr dann getestet werdet? Seid ihr da auch leicht nervös, weil ich meine, es gab ja oft genug nun schon Fälle, wo sich die Spieler wahrscheinlich fit und munter gefühlt haben und dann heißt es, positiv.
Ja, das stimmt. Bei den meisten sogar, zumindest bei den Fußballern, ist es ja fast immer so, dass es eigentlich keine Symptome gab, groß. Also ich kenne zwar auch einige, die lagen wirklich auch eine Woche mit Fieber im Bett, wirklich ganz unterschiedlich. Aber irgendwie ist es so, wenn du dich topfit fühlst, dann habe ich ehrlich gesagt gar kein mulmiges Gefühl. Darüber hinaus ist es schon auch so, dass wir auch alles versuchen, dass man dem aus dem Weg geht. Aber das haben auch schon viele andere versucht und haben es bekommen. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Aber wo du recht hast, ist, wenn man so irgendwie so ein bisschen sich müde fühlt oder so, oder was einfach auch, du weißt das besser, einfach auch mal an den Kindern liegen kann. Ja. Wenn du dann den Test hast, dann hast du immer so irgendwie so, na, mal gucken, ne? Das Gefühl hast du schon irgendwie. Und wir haben ja wirklich jetzt mittlerweile, weiß mal, 4-5 Mal Tests pro Woche und ja, bisher ist alles gut gegangen. Felix, von dir habe ich auch noch nichts anderes gehört.
Nee, ich hoffe, wirst du auch nicht. Ich muss jetzt wirklich auch schon so oft, dass man da getestet wird, dass man irgendwie geht man davon aus, dass man jetzt negativ ist, weil wir haben wirklich alles versucht, um das auch zu verhindern, dass man sich irgendwo ansteckt. Sicherheit hat ja nie, hat ja keiner, haben ja alle schon oft oder viele schon gesagt, dass sie nicht wissen, wo es her haben, aber nee, ich bin da eigentlich nicht aufgeregt oder nervös. Und im Endeffekt, wenn es dann passiert, dann ist es so, dann kann man es auch nicht ändern.
Und jetzt reden wir schon wieder viel zu lange über Corona.
Richtig.
Man kommt irgendwie nicht um dieses Thema herum, ne? Man nimmt sich das immer vor, nee, wir reden jetzt nicht über Corona und dann bist du wieder bei Corona.
Das stimmt. Okay, Cut. Wir kommen mal zum Thema, warum du heute hier bist, weil über Corona hätten wir mit jedem drüber reden können.
Und daher, am besten mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt. Ja,
genau. Also nicht wir drei. Von daher, man könnte uns ja jetzt hier so ein bisschen vorwerfen, ne, dass wir so ein bisschen sensationsgeil sind. Ne? Sind wir aber nicht. Ich glaube, soweit kennst du uns ja auch so ein bisschen. Denn wir haben, ich glaube, Mitte letzter Woche hier schon besprochen, Esther wäre ein super Gast. Und dann habe ich mir Mitte letzter Woche dann auch, weil ich wusste, dass du und Jesse ja ein bisschen Kontakt habt hier und da, dann deine Nummer geben lassen. Und wirklich den Tag danach kam dann die Meldung, dass du ab August dann bei der ARD oder von Sky zur ARD wechselst. Das war jetzt natürlich auch kein Grund zu sagen, nee, dann machen wir es doch nicht, ne? Das ist klar. Und wenn du jetzt schon mal hier bist... Wenn du jetzt schon mal hier bist, wie kam es denn dazu, Esther?
Wie kam es denn dazu? Ja, also es fing alles an im Jahr 2011, als ich bei Sky begann. Ja, wie kam es dazu? Also ich bin jetzt tatsächlich schon 10,5 Jahre bei Sky und muss auch ganz ehrlich sagen, dass dieser Wechsel gerade mit mir eher mit ganz viel Wehmut verbunden ist als mit Vorfreude. Was nicht heißt, dass ich mich nicht auf die ARD freue. Das tue ich sehr wohl. Auf meine neue Aufgabe ist ja auch immer gut, mal rauszukommen aus seiner Comfortzone. Aber ich hatte echt 10,5 verdammt tolle Jahre bei Sky und ich muss auch echt sagen, dass ich ein verdammt cooles Team um mich rum habe, auch hinter der Kamera, mit denen ich wahnsinnig gerne zusammenarbeite und auch das halte ich für ein Wahnsinnsprivileg und ich will jetzt hier gar keinem den Hintern pudern, aber es ist halt wirklich einfach eine coole Zeit gewesen. Insofern ist mir die Entscheidung auch gar nicht so schwer gefallen, so leicht gefallen, weil natürlich wenn man einfach eine gute Zeit hat mit Leuten und gerne mit denen zusammenarbeitet, dann sagt man nicht, ja, mache ich sofort. Aber klar ist auch, wenn man so ein Angebot bekommt und so eine Anfrage erhält, dann ist das natürlich ein Riesenkompliment und natürlich auch in einer gewissen Weise ein Ritterschlag, die Sportschau, diese Institution moderieren zu dürfen. Ja? Und was ich ja bei Sky noch nie erlebt habe, ist beispielsweise eine Europa- oder Weltmeisterschaft und auch das ist natürlich immer mal, oder was heißt immer mal, es war immer mein Traum, das mal zu machen, genauso wie Olympische Spiele und all diese Möglichkeiten habe ich dort und ich bin, wie gesagt, einfach auch jemand, der der Meinung ist, dass es nach einer gewissen Zeit auch gut tut, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Nicht nur für eine berufliche Weiterentwicklung, sondern auch für eine persönliche Weiterentwicklung und die Zeit ist jetzt gekommen und insofern kam alles zur richtigen Zeit und ich freue mich wahnsinnig auf das, was dann ab August da auf mich wartet.
Das hört sich ja auch, ich meine, gut an. Du hast es ja selbst gesagt, Sportschau, das ist ja einfach auch, ich meine, ich glaube, jeder weiß, was das ist, wann das wo läuft und ich glaube, da dann irgendwie auch was Neues zu machen, so wie du es gesagt hast, ist glaube ich auch ein Riesenkompliment, so eine Anfrage. Aber ich verstehe es natürlich auch, nach über 10 Jahren, ich glaube, da hat man bestimmt auch, oder da wirst du dann wahrscheinlich, jetzt vielleicht noch gar nicht so, aber da wirst du dann mit Sicherheit auch dann irgendwann, ich weiß nicht genau, wann es endet, wahrscheinlich mit Saisonende, oder? Bei Sky?
Ja, genau, im Mai. Also ich glaube, ich müsste im Mai, Ende Mai dann, also ich habe ja dann nach der Saison wahrscheinlich auch nochmal Pokal und das wird dann wahrscheinlich mein letzter Einsatz sein. Aber ich sag dir eins oder euch, mir geht jetzt schon der Hut, wenn ich an diese erste Sendung denke. Ich bin ja da immer super nervös. Ne? Also das ist aber auch jetzt noch bei Sky so, wenn ich dann den Samstag moderiere und dann heißt es, okay, noch 2 Minuten und dann zieht sich bei mir innerlich immer nochmal alles zusammen und ich denke mir, nicht versprechen. Und manchmal passiert es dann doch. Aber da weiß ich gar nicht, wie es mir geht, wenn ich dann da stehe und weiß, okay, alles klar, das ist jetzt die Sportschau. Da gucken halt auch ein paar mehr Leute zu und vielleicht noch mal ein paar mehr, weil sie wissen, dass ich das jetzt zum ersten Mal mache. Und also daran will ich noch gar nicht denken. Da bin ich jetzt schon nervös, auf jeden Fall.
Ja. Felix hat da einen guten Tipp immer gegen Nervosität. Felix.
Ja, erzähl Felix, komm.
Du hast das früher, wie hast du das früher gelöst?
Toni will mich hier wieder ein schlechtes Licht stellen.
Will er dich in die Pfanne hauen? Worauf will er denn hier anspielen? Ihr müsst mich ins Boot holen.
Ja, mache ich gerne. Ja. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Also seit Jahren nicht mehr so. Früher in der Jugend habe ich so vor Hallenturnieren, was ja so die Highlights waren, da war ich dann auch mal sehr, sehr nervös und da bin ich dann kurz vor Anpfiff immer nochmal auf Toilette gerannt, habe mich übergeben. Und,
oh nein!
Und okay. Dann war ich aber topfit. Ich habe das gebraucht.
Dann war super.
Nein, ja, aber den Tipp will ich dir jetzt trotzdem nicht geben. Unbedingt.
Ja, danke.
Ne? Nee, das hilft nicht unbedingt. Aber um dir trotzdem ein bisschen Druck zu machen, ich werde es mir anschauen, auf jeden Fall die erste Sendung.
Danke. Und,
deinen ersten Sätzen lauschen.
Also da habe ich echt Respekt vor, könnt ihr mir glauben.
Ja. Ja, aber du hast ja gesagt, jetzt der Abschied fällt dir schwer von Sky. Wie gehst du jetzt so die letzten Wochen oder paar Monate jetzt nochmal an? Mit welchem Gefühl? Trotzdem vielleicht so ein bisschen Lockerheit, weil es jetzt ein Abschied ist?
Ja, irgendwie schon.
Viel versauen kannst du
schon.
Ja nicht mehr bei Sky, weil der dann eh weg ist.
Richtig,
also.
Ne? Und wenn ich jetzt irgendeinen Mist baue, egal, die haben mich jetzt schon verpflichtet, können sie nicht mehr zurücknehmen. Nee, aber also ich muss sagen, also so oder so schwingt bei mir immer eine Leichtigkeit mit, weil ich meinen Job einfach auch verdammt gerne mache und dann bist du ja eh auch recht locker. Außer, wie gesagt, dann kurz bevor du auch näher bist. Aber ist es schon, also ich fand das jetzt zum Beispiel am Samstag komisch, da war ich in Frankfurt und dann fingen die ersten Leute an, sich schon bei mir zu verabschieden. Und dann dachte ich so, ja, wahrscheinlich komme ich auch gar nicht mehr nach Frankfurt so schnell, weil ich bin ja dann auch hauptsächlich im Studio. Und da dachte ich dann so, oh nee, da habe ich jetzt noch gar keine Lust drauf. Das habe ich auch direkt gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie, also erstens sieht man sich ja eh, die Branche ist klein, man läuft sich immer irgendwie über den Weg und so ein Tschüss will ich jetzt einfach nicht, weil dann ist das auch einfach schon so ein nah und aber ich habe jetzt zum Beispiel am Samstag wieder mit dir die Sendung. Ich freue mich da einfach drauf. Ich genieße das jetzt einfach. Ich genieße von der Vorbereitung bis hin zur Sendung jetzt einfach alles und denke mir, ey, das sind jetzt die letzten Monate. Da hab einfach Spaß mit den Leuten, ne? Und und so gehe ich es einfach an. Also nicht irgendwie, ich habe vorhin gesagt, wehmütig bin ich, wie gesagt, bei dem Gedanken, dass es dann irgendwie nach 10 Jahren dann vorbei ist. Aber ich bin halt nicht schwermütig. Das ist einfach, macht Spaß und deswegen freue ich mich auf das, was jetzt noch kommt.
Ja, völlig zu Recht.
Man hat ja sowieso, finde ich, im Moment das Gefühl, alles, was man so liest, dass allgemein gerade in der Sportwelt was Rechte, was Wechsel auch von, egal ob Moderatoren und Moderatorinnen oder Kommentatoren oder was auch immer, ist ja wirklich wie so ein Sommertransfermarkt aktuell, was man so liest. Wie nimmst du das alles so wahr? Weil ich meine, da gibt's ja wirklich ein großes Gewechsel, auch mit den Rechten, die gehen wieder von links nach rechts und Champions League nicht mehr bei Sky und dann kommt plötzlich Amazon, glaube ich, dazu ab kommender Saison. Also wenn man jetzt Fußball alles gucken will, dann braucht man mittlerweile DAZN, Amazon, Sky und hier und da kommt dann mal was auf Sat.1, ARD und wie erlebst du das alles so? Ist schon ein bisschen durcheinander, oder?
Ja, ich muss mich da auch immer so ein bisschen orientieren. Also klar bin ich da natürlich mehr drin als manche andere und weiß natürlich, okay, Champions League ab kommender Saison zwischen DAZN und Amazon und wir haben den kompletten Samstag und DAZN dann wieder den Freitag und Sonntag und RTL, nicht RTL, aber Sat.1 hat dann ein paar Spiele. Ich könnte dir aber jetzt schon gar nicht mehr nennen, welche. Also für mich wird das dann auch immer so eine gewisse, was heißt eine gewisse Orientierung? Also so schwer ist es dann auch nicht. Aber klar muss man dann wahrscheinlich an so einem Champions-League-Abend, wie es ja jetzt teilweise auch schon ist, dann mal gucken, okay, welche Einzelspiele überträgt DAZN jetzt? Welche dann Amazon und so weiter und so fort? Das ist halt alles ein bisschen kleinteiliger geworden sozusagen. Ja, also so ein bisschen englische Verhältnisse mittlerweile. Und ich bin ja auch noch in der Zeit zu Sky gekommen, wo wir quasi alles hatten. Das war natürlich für mich dann auch richtig überschaubar alles, wie für viele andere auch. Und ja, da ist jetzt natürlich auch viel Bewegung drin, ne? Wer geht wohin, wie wird was besetzt und so weiter und so fort. Habe ich in der Form auch gar nicht so sehr mit gerechnet, vielleicht auch, weil ich naiv war oder mich selber gar nicht so sehr damit beschäftigt habe, wer denn jetzt von den anderen Moderatoren, Moderatorinnen wohin wechseln könnte. Aber da ist wahnsinnig viel Bewegung drin und wir sind ja auch längst noch nicht am Ende, geht mal schwer von aus.
Ja, das glaube ich auch. Wie ist denn das? Also wenn jetzt sagst, in den ganzen Wechsel, ist es bei euch auch so, dass ihr da feste Verträge habt? Oder kannst du jetzt sagen, ich habe irgendwo hier auch eine Ausstiegsklausel oder ich kann frei entscheiden, ich habe jetzt das Angebot von ARD und und kann da einfach hin oder musst du auch gewisse vertragliche, also inhaltliche Sachen wollen wir wissen, ja, aber ja, musst ja. du nicht sagen, aber so grundsätzlich, nee, also, sind das ja. feste Verträge oder bist du da relativ frei?
Also ich kann natürlich jetzt nur von mir sprechen, ne? Aber ich habe auch eigentlich wie im Fußball einen Vertrag über einen gewissen Zeitraum und der läuft dann aus und dann wird verlängert oder nicht verlängert oder mal vorzeitig verlängert. Das sind die Optionen. Das gilt bei mir wie sicherlich bei dem einen oder anderen auch. Und genau. Aber ich hatte keine Ausstiegsklausel, nein.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also dein Vertrag ist quasi ausgelaufen, du wechselst jetzt ablösefrei quasi.
Ich wechsle jetzt ablösefrei zur ARD, ja. Das ist alles ganz sauber gelaufen. Und ja, aber ich glaube, selbst für Moderatoren gibt es sicherlich so eine Art Ausstiegsklausel, dass du irgendwo hingehst und sagst, pass auf, ich binde mich gerne für den und den Zeitraum an euch, aber ich sage euch, mein großer Traum ist es, irgendwann mal dahin zu gehen und wenn die kommen, dann möchte ich mir das Recht einräumen, dass ich dann auch gehen kann für diesen einen Sender oder was auch immer. Ne? Also im Fußball ist das ja dann alles ein bisschen offen, da gibt es dann Summe X und vielleicht auch hier und da mal tatsächlich einen bestimmten Verein, wo das dann noch einfacher gehen muss oder für, was weiß ich, weniger Geld oder mehr, ach, was auch immer. Aber das weiß gar nicht, ich glaube, das wäre sicherlich auch möglich, aber damit habe ich noch nie gespielt, also deswegen weiß ich es gar nicht mit Sicherheit.
Super Sommer für die ARD, ablösefrei. aber manchmal gibt es das ja schon, ich weiß nicht, ob das dann nur für, dass du halt dann irgendwie nicht für Konkurrenten beim Sport parallel was machen musst, gibt ja viele, die irgendwie auch dann irgendwie bei Sky moderieren, kommentieren und dann aber nebenher noch, weiß nicht,
aber da, irgendwas genau, anderes da hast
kommentieren.
Du aber
das ist was anderes,
ja,
ne?
Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel, ich hatte einen Exklusivvertrag mit Sky. Also ich hätte gar nicht nebenher noch irgendwas anderes machen dürfen, aber auch nicht machen wollen, ehrlich gesagt, weil ganz ehrlich, mit Family und meinem Job passt das alles schon wunderbar. Also on top jetzt noch so viel irgendwo machen, da muss man ja für sich auch Prioritäten setzen. Und ich habe zwei Prioritäten. Die allererste ist die Familie und dann kommt irgendwann die Karriere. Aber deswegen hatte ich gar nicht mehr arbeiten wollen, weil dann setzt bei mir auch das schlechte Gewissen meiner Tochter gegenüber ein.
Verstehe.
Insofern hat das für mich so wunderbar gepasst. Ja, ja, genau. Mit der ich heute übrigens im Zoo war. Es war sehr schön.
Oh, geht das wieder?
Oh, das ist gut.
Ja, heute, erster Tag. Erster Tag, wir sind sofort hin. Und
waren alleine, zu zweit.
Genau. Also, ja, wir waren zu zweit. Die Pinguine waren leider auch noch nicht da, genauso wenig wie die Löwen. Die haben es nicht rechtzeitig geschafft. Nein, aber es waren tatsächlich noch nicht alle Tiere da. Zebras waren auch noch nicht da. Aber sie fand die Affen ganz toll. Ja, das da haben wir dann noch ungefähr eine halbe Stunde vor diesem Glas gestanden und sie fand es toll, vor dieser Glasscheibe.
Ja, das ist gut.
Ja,
das ist gut.
Ist ja heutzutage froh, wenn man sowas machen kann, ne?
Aber das, ich habe auch gefragt, ist das jetzt für mich die große Abwechslung oder für meine Tochter? wahrscheinlich für uns beide dann auch mal wieder was anderes zu machen als in den letzten Wochen. Ja. Ah ja, das ist schon
total
schön. Das sind ja dann ja wieder so dieser Zugewinn von Möglichkeiten, den man dann erfährt, ne? Also dann machen die Zoos wieder auf, irgendwann hoffentlich auch wieder die Cafés und Restaurants. Darauf freue ich mich persönlich sehr, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Also, dass man einfach mal wieder so ein bisschen Abwechslung hat.
Ich verstehe das total. Wir waren letztens auch irgendwie vor 2 Wochen hier auf Safari. Es gibt so in der Nähe von Madrid so eine Safari. Und haben auch gedacht, so endlich mal wieder irgendwie was für die Kinder machen oder so. Und am Ende muss ich auch sagen, also hat es mir genauso gut gefallen. Also im Nachhinein wäre ich auch alleine einfach hingefahren.
Ja, genau.
Das stimmt schon, das verstehe ich.
Ja, das war echt cool, ja. Wen ich auch getroffen habe, direkt war Mario Gomez, der war nämlich mit seinem Sohn auch da. Der hat auch sofort Tickets gekauft und ab.
Ja, zu Recht. Ein Familienpapa. Aber der, wie gesagt, hat er die Mädels zu Hause gelassen. Der ist doch gerade auch nochmal.
Ja, genau.
Doppelt, ne?
Ja,
Doppelt Papa geworden, glaube ich.
Genau, nee, der war nur mit seinem Sohn. Also Zwillinge sind schon, also Respekt, ne? An jeden, der das packt, ne? Boah, also das stelle ich mir schon wirklich sehr, sehr anstrengend vor.
Hat er auch genossen heute, ne?
Trotzdem halten wir fest, Toni will mal allein auf Safari gehen. Da bin ich auch mal gespannt, was da mal passiert. Aber zurück, Esther, zu dir, weil Toni ist nicht so interessant. Du stehst hier im Mittelpunkt. Sag mal so ganz jetzt grundsätzlich ganz am Anfang, wie bist du Moderatorin geworden? Wann hast du dir so gemerkt, dass das für dich was ist und wie hat das alles so angefangen?
Oh Gott, ey, da kann ich euch jetzt eine Geschichte erzählen. Also passt auf, erst warm wie vorher.
Wir lehnen uns zurück.
Ja, also, ich habe Politikwissenschaften studiert damals und habe nebenher als studentische Aushilfskraft bei RTL gearbeitet und war damals schon Fußball begeistert und habe auch, das hat mir meine Mutter dann irgendwann später gesagt, ja, du hast mir schon immer gesagt, du möchtest auch irgendwann Fußballmoderatorin werden. Dann meinte ich so zu ihr, was habe ich echt, tatsächlich? Aber ja, aber es war damals schon so, dass ich gesagt habe, ach Mensch, klar wäre es mein Traum, da war ich dann, wie alt war ich denn da, 24 oder so. Wäre das mein Traum, irgendwie klar in dem Bereich auch moderieren zu können, zu dürfen, wie auch immer. Und dann hat Sky aufgerufen in Zusammenarbeit mit der Bild zu einem Casting. Wir suchen jemand Neuen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch vollkommen unerfahren und habe dann irgendwie schnell ein Demo-Tape aufgenommen, weil ich mir auch dachte, ach mein Gott, du hast doch nichts zu verlieren. Und habe das dann eingeschickt und dann weiß ich noch, dass ich irgendwie ein paar Wochen später einen Anruf bekam. Ja, hallo, also Sie sind dann unter den letzten 11. Ich so, was? Okay. Sie müssten dann jetzt nach München kommen und wir würden dann ein paar Testaufnahmen machen und so weiter und so fort. Okay, so gut, so weit, so gut. Und dann bin ich nach München geflogen und war natürlich vollkommen überfordert mit dieser Studiosituation und mit den ganzen Leuten um mich rum. Und ich, wie gesagt, habe ja vorher überhaupt keine Erfahrung gehabt und habe es total verkackt. Ich habe es voll versemmelt. Es war echt nicht gut. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass es gut war. Wir hatten dann immer eine bestimmte Person, die uns mehr oder minder so ein bisschen betreut hat, ja, an diesem Tag. Und die ist mit mir auch wieder zurückgeflogen, also zwar dann nach Köln, ich nach Berlin, aber am Flughafen. Und da meinte ich zu ihm, sag mal jetzt mal ganz ehrlich, das war doch wirklich nicht gut. Und er guckte mich nur wirklich ganz bemitleidenswert, hat er mich angeguckt und hat nur gesagt, nee, es war echt nicht gut. Ich so, oh Gott, das war die Chance, die ich hab sie versemmelt. Also mir ging es 2 Tage wirklich nicht gut, bis ich den Anruf bekam, in dem mir gesagt wurde oder bei dem mir gesagt wurde, ja, also du bist dann unter den Top 3. Konnte ich nicht richtig glauben, aber und dann wurde ich zur Energie Cottbus geschickt und habe mit Nils Petersen mein erstes Interview geführt. Das war dann quasi so diese finale Runde und das hat total Spaß gemacht. Da war ich dann wieder total, total locker und cool und fand das super und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich es geworden. So bin ich mehr oder minder zu Sky gekommen und zu diesem Job und dann war das einfach wirklich eine lange Reise. Dann wurde mir Uli Potowski an die Seite gestellt, wofür ich ewig dankbar sein werde, weil ich weiß nicht, ob ihr den mal kennengelernt habt, aber das ist ein so außergewöhnlicher Mensch. Also ich habe wirklich noch nie einen so gutherzigen und auch warmherzigen Menschen wie Uli Potowski kennengelernt. Ja? Und mit dem habe ich dann 4 Jahre, glaube ich, mein Stadion gemacht. Und das war wirklich für mich, also der hat mich schon extrem geprägt, was dann meine weitere Karriere anging. Also der hat mir zum Beispiel auch immer gesagt, Esther, tu dir einen Gefallen, sei immer authentisch, bleib immer du selbst. Du musst immer in den Spiegel gucken können und dich gut fühlen müssen. Und das ist auch das, was ich jetzt irgendwie den ganzen Mädels sage, die mich natürlich auch hin und wieder mal fragen, Mensch, kannst du uns Tipps geben? Sei authentisch, sei du selbst, mach dein Ding und verbieg dich nicht. Und wenn du auf die Schnauze fällst, dann stell dich wieder hin und geh weiter und genau, also das ist wirklich, der Typ ist toll, der ist echt toll. Wäre auch mein großer Wunsch, mit dem nochmal eine Sendung zu machen.
Einmal hat er mich interviewt und zwar, da war er aber schon bei einem anderen Sport und zwar in Wimbledon beim Tennis, das haben der oft dann gemacht und da war ich dann zu Gast und da war ich dann bei ihm. Was ich dir, Esther, allerdings dann wirklich vorwerfen muss, wenn du so ein gutes Verhältnis zu ihm hast, dass du ihn nicht davon abgehalten hast, bei Let's Dance mitzumachen. Ne? Also das war, da müssen wir auch ehrlich sein. Ne?
Okay, warte mal ganz kurz. Also heißt aber, du hast Let's Dance geguckt.
Ja, ich muss manchmal mitgucken. Was ist denn jetzt schlimmer?
Ja, Tonis glühender RTL-Anhänger.
Okay, ja,
also Dschungelcamp, Let's Dance, also RTL und RTL 2.
Ach so, okay. Ja, ja. Okay. Ja, auch Frauentausch und so?
Es soll ja nicht um mich gehen heute, ne? Hatten wir
ja
gesagt.
Ja, aber warte mal ganz kurz. Nee, das ist doch jetzt mal interessant. Guckst du dir Frauentausch an?
Nein. Also ich bin RTL, das habe ich hier auch schon mal bestätigt. RTL schaue ich, allerdings kein Let's Dance. Das war eher so ein, ich musste mitgucken, ne? Meine Frau guckt das ab und zu.
Ja,
und doch, Dschungelcamp, das gucke ich schon freiwillig.
Das ist mir zu spät,
muss ich sagen.
Das ist mir echt zu spät.
Ja, mittlerweile mir auch, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt. Aber ansonsten ab und zu mal so ein bisschen Trash-TV, das gebe ich offen und ehrlich zu. Da, wenn man mal so abends, weißt du, da muss man nicht groß nachdenken, wenn man das guckt. Das machen die da vor Ort auch nicht. So und so.
Aber das ist auch wieder untertrieben, ne? Weil wir haben hier sogar eine eigene Kategorie. Das kannst du mal kurz hören hier, warte.
Tunis Trash TV.
Ja. Das ist unser Opa übrigens.
Echt?
Ja.
Ja, okay, aber dann möchte ich mal ganz kurz wissen. Also ich bin jetzt nicht der größte Anhänger von Trash TV, aber ich gucke es mir auch an, also Dschungelcamp und alles, da bin ich schon auch dabei, wenn es nicht so spät wäre. Aber Felix, was ist denn dann dein Programm? Also Arte oder wie?
Nee, Golf. Ja. Sky Golf bin ich ganz wichtig. Ja, ich schaue wenig Free TV, muss ich sagen, in letzter Zeit. Also RTL sowieso nicht, da muss ich sagen, bin ich kein großer Fan. Ich schaue so diese Sky TNT Serie und sowas, Two and a Half Men und so, das kann hier nebenbei gerne laufen, aber sonst schaue ich gar nicht so viel. Schaust du dir deine eigenen Sendungen nochmal an im Nachhinein?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Beziehungsweise mache ich das so oder so ab und zu, wenn ich Coaching habe. Dann wird ja auch das ganze Material zusammengesucht und dann schaue ich es mir automatisch an. Früher konnte ich es gar nicht, da konnte ich mich nicht sehen, da konnte ich mich nicht hören. Das fand ich ganz schrecklich. Das ist jetzt mittlerweile.
Ja, das verstehe ich. Ich kann mir das auch immer nicht nochmal anhören, wenn wir unseren Podcast aufnehmen. Ich mag mich auch nicht selber reden hören, ehrlich gesagt.
Das ich wollte gerade fragen, jetzt mich oder dich
nicht
selber?
Nein, mich.
Nee, geht mir genauso, du kannst verstehen. Das ist wirklich, nee, das kann ich mir auch nicht antun. Da muss ich auch mal umschalten.
Felix, jetzt sagt die Esther hier zu, weißt du? Jetzt sagt sie, sie kann sich selbst nicht anhören und du sagst, du verstehst das. Also du hast auch schon mal Gäste besser behandelt, wirklich.
Nein, ich meine dass es mir genauso geht. Ich weiß, dass du dich gerne selbst reden hörst, das weiß ich, Toni. Das musst du dir jetzt hier betonen.
Hallo.
Aber wie ist denn das eigentlich bei euch? Habt ihr denn so Interview-Coaching, wo man sich dann irgendwelche Interviews oder ihr euch von euch selbst nochmal anhört, anguckt und dann wird euch gesagt, naja, also da ist vielleicht besser, wenn man so antwortet oder da so?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank.
Würde ich auch nicht machen. Ich glaube, das wird schon angeboten, wenn man will, aber nee, würde ich auch nicht machen, weil dann hast du wirklich nur die Antworten, die quasi vorgegeben sind und irgendwie, dass du, also du hast ja selbst gesagt, von authentisch bleiben, ne? Das gilt ja, glaube ich, auch für uns auch, dass man das, geht's vielleicht nicht immer 100%, weil man weiß ja auch, was gewisse Aussagen dann für eine Wirkung haben, aber da so ein Coaching machen, da würde ich mich komplett gegen wehren, ehrlich gesagt.
Aber gab's denn schon mal Interviews, die ihr richtig bereut habt?
Nö, nee. Bei mir nicht.
Meine Güte, bei euch läuft's, nee. Ne?
Also ist natürlich, sag ich mal, du hast so ein hier und da mal ein Interview gegeben, wo dann im Nachhinein natürlich viel draus gemacht wurde oder so, aber ich habe es halt immer so gesagt, wie ich es gemeint habe oder wie ich es rüberbringen wollte. Also, dass heutzutage immer viel Interpretationsspielraum ist. Ich meine, das weißt du selbst. Aber wir haben eigentlich nix bereut. Nicht wirklich, ne.
Hey, muss ich aber auch sagen, also es gibt jetzt auch tatsächlich nichts, was ich irgendwie im Nachhinein bereut hätte, also auch keinen noch so doofen Versprecher, weil ich auch irgendwie der Meinung bin, ja, das gehört halt auch zur Entwicklung, ne? Also klar, es gibt wahnsinnig viele unangenehme Dinge, die dir dann im Laufe der Zeit passieren, aber die gehören ja genauso zu deinem Entwicklungsprozess wie Dinge, die super gelaufen sind, ja?
Klar.
Also insofern ist, glaube ich, bereuen da auch immer ein schlechter Ratgeber.
Gibt es denn einen eigenen Lieblingsversprecher oder einen von einem Kollegen? Ich habe einen. Wir hören mal ganz kurz rein.
20.45 Uhr ist dann Anpfiff im Olympiastadion. Der Rekordmeister zu Gast bei Hertha BSC. Mit dabei Wolf Fuß und genug Zuversicht, dass gegen die gegen die Bayern ein Kraut gewachsen ist, dürften die Berliner haben.
Ey, dass ich den jetzt auch nochmal ausgekramt habe, das ist die eine Sache. Mir den auch nochmal vorspielen,
das ist alles auf Tonis Mist hier wächst sowas, ne? Der will hier alle in die Pfanne hauen.
Ja,
ey, aber das ist nur, weil es wegen Bayern ist, weißt du?
Ja, so, genau, ja, stimmt. Ey, also wirklich, ich weiß auch bis heute nicht, wie es dazu kam. Also wirklich nichts.
Ja, aber du sagst ja, es gehört ja dazu.
Es gehört dazu. Ich muss ja selber, wie man gemerkt hat, auch eher drüber schmunzeln. Und ich fand das ja auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also es ist ein
ja
unglücklicher Versprecher. Aber man merkt ja, hat sich da jetzt jemand versprochen oder meinte er sie das jetzt ernst? Aber was dann irgendwie, also wie die Leute da reagieren teilweise, da denkst du ja echt so, boah, also das ist ja Wahnsinn. Aber ja, dieser Versprecher, der wird mir, glaube ich, noch lange anhaften. Und ja, ist passiert, was soll ich sagen.
Aber es ist ja auch normal. Ich meine, du hast ja, das ist ja, du bist ja Stunden am Stück ja auch live auf Sendung und da ja, erzählt man viel und da verspricht man sich auch nochmal, ne?
Richtig, da sagt man halt auch mal statt Bayern Bauern. Aber ich hatte das schon mal, da habe ich zweite Liga Topspiel Montag moderiert. Das war Cottbus gegen den ersten FC Köln. Und dann habe ich die Tabelle am Ende der Sendung vorgelesen und da stand Düsseldorf relativ weit hinten, ich glaube auf dem 15. oder 16. Tabellenplatz, sondern also es ist ausgerechnet, ich glaube die Kölner haben an dem Abend auch noch gewonnen, ausgerechnet bei einem Spiel der Kölner, sage ich dann in der Tabelle und Düsseldorf ganz unten in der Tabelle, also auch so ein Ding, wo man so denkt, ey ja, also Versprechen ist ja okay, aber müssen es dann immer solche sein, ja? das kam nicht so gut an.
Das glaube ich. Da könnte man auch schon wieder fast Absicht unterstellen. Aber gut, das ja, war's.
Ja, genau.
Du hast gerade von Uli Potowski gesprochen. Ja. Gibt es, sag ich mal, als du angefangen hast, gab es irgendwelche Moderationsvorbilder für dich? Oder von früher? Oder hast du einfach gesagt, mir macht's Bock und ich mach's so, wie ich denk?
Ja, genau. Also auch das finde ich... Für mich ist das wahnsinnig wichtig und das würde ich auch jedem raten. Du hast natürlich, und das habe ich natürlich auch, ich habe auch immer mit vielen oder habe mich an Leuten orientiert, die ich einfach richtig gut fand, ob das jetzt Männer oder Frauen waren. Man hat natürlich so seine Leitbilder, aber das sagt ja die Bezeichnung schon. Es ist halt ein Leitbild, es ist kein Vorbild und ich will vor allen Dingen auch keine Kopie von irgendwem sein, weil ich am Ende andere Stärken habe als irgendwer anders und umgekehrt dann und so weiter und so fort. Also jeder hat seine eigenen Stärken, die er auch so gut es geht einfach nutzen sollte. Und deswegen habe ich mir mal gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich gucke natürlich nach links und rechts und schaue mir an, was ich an den Leuten gut finde und was nicht. Aber ich will nichts kopieren. Und ja, das finde ich schon auch, da wären wir wieder bei der Authentizität, dass man einfach bei sich bleibt. Deswegen das große Vorbild, das habe ich nie, das hatte ich nie. Und ja, aber ich habe auch zum Beispiel nie das ganz große Ziel gehabt. Ne? Jetzt könnte man sagen, braucht man nicht Ziele? Ich habe da irgendwie immer anders gedacht. Ich habe mir immer gesagt, ich will im Hier und Jetzt einfach liefern. Das ist mir mal besser, mal schlechter gelungen. Und aber so bewege ich mich am ehesten von der Stelle, als wenn ich die ganze Zeit immer nach vorne, nach vorne, nach vorne gucke und dann vielleicht aber gar nicht so recht vom Fleck komme. Und ich habe immer gesagt, wenn ich gut bin in dem, was ich tue, dann gehen automatisch Türen auf. Und ich wurde in meiner Denkweise auch bis hierhin offensichtlich bestätigt. Ich habe nie gesagt, oh, irgendwann werde ich die Sportschau moderieren oder dies oder das oder jenes. Sondern wie gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe jetzt die Chance, hier bei Sky echt meinen Weg zu gehen und bin da immer eher in dem Moment geblieben. Immer mit so kleinen Etappenzielen.
Gab es dann bei den Kollegen jetzt von der Sportschau da irgendwie jemanden, den du da am besten fandest, so, wo du sagst, der ist ganz cool gewesen in der Sportschau?
Also ich finde den Alexander Bommes sehr, sehr gut. Und ich habe natürlich damals auch Monika Lierhaus.
Ja, das ist auch clever. Das ist auch clever. Der ist ja noch dann auch dein Kollege, ne? Da musst du das ja direkt. Hast du jetzt clever geantwortet.
Ganz schön, nicht so doof, ne? den finde ich super, wobei, also ich könnte jetzt ehrlich gesagt auch niemanden nennen bei der Sportschau, den ich nicht gut fände, ehrlich gesagt. Auch die Jessie Wellmer und auf die freue ich mich auch total. Und und Monika Lierhaus, wie gesagt, habe ich damals natürlich als erste Frau, die Sportschau überhaupt moderiert hat, gesehen und mitbekommen. Und das sind natürlich aber eben auch genau die Frauen, die uns Nachfolgerinnen, jetzt nicht unbedingt für die Sportschau, sondern generell einfach als Frau im Fußball auch so ein Stück weit den Weg geebnet haben, ja, weil sie schon damals gezeigt haben, auch Frauen können in diesem Business gut aufgehoben sein, ja, und können sich in diesem Bereich gut auskennen und so weiter und so fort, ja. Und insofern, ja, klar, ist das natürlich ein Name, der wahrscheinlich auch noch ganz, ganz lange Zeit bei vielen Frauen fallen wird, wenn sie von Vorbildern oder aber von Leitbildern sprechen.
Du machst ja regelmäßig auch die Konferenz am Samstag. Übrigens habe ich auch vergessen von, die schaue ich dann auch gerne im Fernsehen, muss ich sagen. Konferenz am Samstag mag ich echt gerne.
Super. Gut.
Ja, wie ist dann so dieser klassische Arbeitstag bei dir an so einem Samstag? Wie bereitest du dich davor?
Der fängt eigentlich schon am Montag an. Also wir haben montags immer Redaktionskonferenz, wo wir dann einmal zurückschauen aufs Wochenende, aber vor allen Dingen auch nach vorne schauen auf das, was dann am Wochenende kommt, auf die Spiele, wo dann jeder so seine Ideen in den Ring wirft und daraus wird dann ein Sendungskonstrukt gemacht, so ist richtig. Und dann ist es immer unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Redakteur man zusammenarbeitet. Mit den einen tauscht du dich dann öfter aus, mit den anderen reicht es dann eigentlich auch, dass man sich dann quasi donnerstags zusammensetzt und dann gibt es dieses Sendungskonstrukt, da hat man dann verschiedene Positionen. So ein Samstag zum Beispiel besteht meist aus 42 Positionen. Da sind dann Matzen eingearbeitet oder Spielberichte oder Interviews oder jetzt ein Teil, wo ich dann mit Didi stehe und eine Analyse ist oder ich einfach mit ihm Fragen habe und ach, was weiß ich. Also jeder, der den Samstagnachmittag mal geguckt hat, der weiß ja, was dann in so einer Sendung alles vorkommt. Und den fülle ich dann quasi mit meinen Worten und fange dann donnerstags an, die ganze Sendung eigentlich mal runterzuschreiben für mich, die Interviews vorzubereiten. Und freitags sind ja dann meist auch die ganzen Pressekonferenzen oder du telefonierst noch mit den jeweiligen Leuten, ob das mal ein Manager oder ein Trainer ist oder je nachdem, wen du einfach brauchst für Informationen. Und dann treffen wir uns samstags um 10, haben nochmal eine kurze Durchlaufbesprechung beziehungsweise gehen nochmal das Ganze durch. Und dann kommt Didi irgendwann, mit dem bespreche ich mich dann auch nochmal kurz. Und dann ist um 14 Uhr Probe, nee, Quatsch, doch um 14, nee, warte mal. Ach nee, 14 Uhr geht's ja los. 13:30 Probe und dann geht's um 14 Uhr auf Sendung. Und dann geht das, ich meine, das ist am Ende ein anderthalbstündiger Vorlauf. Immer wenn ich da rausgehe, denke ich, ey, wir haben doch gerade erst 20 Minuten gesendet, oder? Also das geht so wahnsinnig schnell immer. Ja, und dann bin ich um 18 Uhr raus und bringe um 19:30 meine Tochter ins Bett. Ganz schön.
Das ist ein guter Plan. Ja, das ist ein guter Plan.
Genau. Nee, das ist so der typische
Ablauf. Musst du dich aber umstellen, ne? Von den Uhrzeiten dann so ein bisschen. Ab August.
Sportschau ja, ein bisschen weiß. Später. Ja, vor allen Dingen bin ich ja dann auch in Köln, ne? Das, das kommt ja dann auch noch dazu. Also da wird eh nichts mit ins Bett sein, ins Bett bringen sein. So. Ja, aber genau, das ist so der typische Ablauf. Sag mal, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, auch mal so als Experte? Vielleicht sind das schon so leichte Anwerbeversuche, irgendwann nach der Karriere zu arbeiten, oder ist das für euch eigentlich gar nicht interessant?
Du, in der ARD könnte ich mir das sehr gut vorstellen in Zukunft.
Ich würde das schon mal hinterlegen.
Nein, das ist ganz lustig. Das hat uns letztens auch, wir hatten ja einen Wolf Fuß hier schon mal als Gast dabei gehabt.
Ja.
Und er hatte das auch gefragt und ich habe ihm damals schon gesagt, also so ein typischer Experte in diesen Expertenrunden absolut überhaupt nicht, weil ich finde, da geht's oft nicht um das, wo es wirklich drum geht. So, da geht's dann eher so um Trainerdiskussionen und was hat der Trainer gut oder falsch gemacht, wo wird der nächste Trainer entlassen und so weiter, finde ich. Da wird ja meist so über die großen Probleme der Liga gesprochen, so, wo man aber relativ wenig, wo man schon merkt, dass eigentlich die Beteiligten relativ wenig Einblick haben, finde ich, in und auch gar nicht Inside-Informationen, sondern aus ihrem Blick irgendwie sagen, so, da der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr oder sowas. Sowas mag ich halt eher weniger. Was ich mir aber eher vorstellen könnte, und da wurde auch Wolf direkt ein bisschen hellhörig, ist, wenn es wirklich um das Spiel geht, das Spiel an sich irgendwie auszuwerten oder zu analysieren, also oder selbst irgendwie, genau, also ja, wo es dann wirklich um das Spiel geht, ne, wo du den Zuschauern dann irgendwie so vielleicht auch so einzelne Sachen erklären kannst, was da passiert und warum, und da kann man ja auch sagen, so, das war jetzt in der Situation gut oder schlecht, aber ich mag nicht allgemein über Jobs reden, wo ich keine Ahnung von habe, was da los ist, eher so, wenn es wirklich ums Spiel geht, das finde ich interessanter, und auch da hat Wolf schon gesagt, ja, er hat sich das jetzt mal aufgeschrieben.
Ja, so, richtig so. Wie ist bei dir, Felix?
Ja, also ich würde das auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich durfte ja schon mal bei DAZN zum Beispiel als Co-Kommentator ein paar Erfahrungen sammeln. Das hat schon mal Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Wie es genau dann aussieht, weiß man nicht. Aber anhören würde ich mir sowas auf jeden Fall, wenn ein Angebot kommen sollte. Aber ein bisschen wollen wir erstmal noch spielen.
Vor allem bist du ja ein Glücksbringer, bist du ja vor allem auch als Co-Kommentator, sag ich mal, oder Experte, stimmt, oder was du auf jeden Fall warst. Ja, Felix hat zweimal den Klassiko co-kommentiert mit DAZN und wir haben ihn zweimal gewonnen. Also er musste mich kommentieren und war bisher beim Glücksbringer.
Warst du gnädig mit deinem Bruder?
Ja, aber da wurde ich trotzdem wieder dann auch von den Barcelona-Fans in besonderen, wurde ich da natürlich auch komplett durchbeleidigt, ne, weil ich auch parteiisch war, so ein bisschen. Aber das ist auch okay. Kann ich mit leben. Aber ich, habe ich Glück gebracht, aber gut, bringt mir ja dann auch nichts mehr, wenn ich dann irgendwann Experte bin, Toni nicht mehr spielt, ne. Nee, aber muss ja auch nicht immer Toni dabei sein, ist ja auch gerne mal anderes Spiel. Aber wie gesagt, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja.
Aber wie, also jetzt mal ganz kurz nochmal zurück zu dem Thema, dass du dann nicht über irgendwelche möglichen Trainerentlassungen sprechen möchtest und da deinen Senf eigentlich nicht so abgeben möchtest. Aber hat man da als Spieler nicht doch eher nochmal einen Blick dafür, als jetzt natürlich unser eins? Ich selber habe nie Fußball gespielt. Ich habe natürlich wenig Ahnung von dieser Mannschaftsdynamik. Und wenn aber so ein Didi Hamann neben mir sitzt, dann traue ich ihm das eigentlich schon sehr wohl zu, dass wenn er eine Mannschaft spielen sieht, dass er das schon auch ganz gut erkennen kann, was da womöglich gerade für eine Dynamik herrscht in diesem Team. Ja, ob das jetzt beispielsweise vor der Entlassung von Lucien Favre war bei dem Spiel, ich weiß gar nicht genau, gegen wen sie vor seiner Entlassung verloren haben, aber da hat sich Didi eigentlich auch nach dieser Niederlage schon recht klar positioniert und hat gesagt, also das sah jetzt nicht unbedingt so aus, als würden Trainer und Mannschaft gut zusammenpassen.
Ja, natürlich. Also
kannst du dich noch an die Frage erinnern? Ja, okay, gut.
Ja, kann ich. Das schon, das traue ich dann Ex-Spielern schon zu, gewisse vielleicht Strömungen zu erkennen oder Abläufe oder natürlich irgendwie auch Leistungen von Mannschaften bewerten zu können, ne, und wie das vielleicht auch zu interpretieren ist. Das Problem ist, wenn du ja natürlich Experte bist in so einer Runde und jede Woche dann da sitzt, dann musst du dich äußern, die eine Woche, warum in Dortmund jemand entlassen werden soll, in der nächsten Woche, warum bei Augsburg jemand entlassen werden soll. Und überall musst du ja schon, und das ist ja auch die Aufgabe von dem Experten, dann irgendwie auch deine Meinung sagen. Nur ganz oft ist es halt einfach so, dass einfach die Kenntnisse darüber fehlen. Und ich finde, dann urteilst du oft einfach aus einem Gefühl. Und das und gewisse Leute, die da sitzen, haben ja nun mal so ein Standing, dass sowas dann auch in die Medien getragen wird und so weiter. Ohne aber dieses Gefühl, dieses Wissen, was in diesem jeweiligen Verein genau passiert. Das passiert mit Sicherheit auch, dass sie mal bei einem Verein so gut vernetzt sind und Bescheid wissen, dass sie das wissen. Okay, aber der muss sich ja jede Woche zu einem anderen Verein äußern, wo es schlecht läuft. Und das ist mir dann halt auch sehr oft ein bisschen zu politisch, weil man weiß genau, wenn beispielsweise Didi Hamann oder Lothar Matthäus irgendwo sagen, so dieser Spieler, der sollte da und da nicht spielen oder der und der Trainer sollte am besten entlassen werden. So, dann geht das zumindest mal durch die Medien. Und mir ist es zu oft, dass das auch nur ein Gefühl von denen ist und das dem gar nicht gerecht wird, wie es vielleicht eigentlich ist. Aber gut, das muss ja jeder machen, wie er mag. Was mich mehr interessiert, ist das Spiel an sich. Das Spiel an sich, die Situation an sich und da vielleicht ein bisschen, geht ja auch nur in dem Sinne um helfen, ne? Um dem Zuschauer zu erklären, was passiert da. Weil viele Kommentatoren können das, andere auch wieder nicht, wenn man ab und zu Fußball schaut. Aber ich glaube, kein Kommentator wehrt sich dagegen, einen Fußballer an der Seite zu haben, der vielleicht die einen oder anderen Blick nochmal irgendwie mit drauf werfen kann. Ich finde das eigentlich immer eine ganz gute Sache. Aber wie gesagt, so diese typischen Expertenrunden, da gibt's ja die ein oder andere, ja, nicht nur bei Sky, sondern auch sonst. Das ist mir hier und da manchmal ein bisschen zu oberflächlich, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt mal zurück zu dir. Du bist ja, reden ja mal von Moderatorin. Ich glaube, das stimmt ja auch, aber du bist ja auch Field Reporterin. Das heißt, du bist ja nicht immer nur im Studio unterwegs, sondern auch am Spielfeldrand. Was ist da für dich so der Unterschied? Also außer, dass du nicht im Studio stehst und gibt es von dir irgendeine Präferenz? Machst du eins von beiden lieber?
Du bist schon ein knallharter Analytiker.
Sonst machst du das immer mit den Fragen. Heute sind wir mal dran.
Ja, genau. Der Unterschied ist natürlich, dass du noch viel, viel näher dran bist, ne? Und dass du viel, viel mehr vom Spielgeschehen und auch von den Emotionen, von der Stimmung mitbekommst. Und das ist natürlich jetzt ohne Zuschauer, müssen wir nicht drüber reden, natürlich auch nochmal was ganz anderes. Und du bist halt im direkten Dialog mit den Menschen, beziehungsweise dann in dem Moment natürlich mit Spielern und Trainern. Und ich brauche beides. Also ich könnte das eine nicht ohne das andere machen. Und ich habe da einfach auch schon viel zu viele tolle Sachen erlebt, was ich halt auch so gut finde. Du weißt halt nie, was auf dich zukommt. Natürlich ist es selten so, dass in einem Spiel sowas Unglaubliches passiert, was du noch nie erlebt hast und womit du hättest nicht rechnen können und so weiter. Es kommt aber eben doch vor und ich mag dieses dieses Unvorhersehbare einfach total gerne und natürlich damit auch einhergehend so eine gewisse Spontanität. Das ist das, was ich daran liebe und einfach, wie gesagt, dass du von den Emotionen halt so mitgetragen wirst. Ich habe so viele tolle Spiele im Stadion erlebt und viele coole Sachen, an die man sich einfach gerne erinnert, teilweise auch nicht so gerne erinnert. Aber mit Stadion verbinde ich nach 10 Jahren echt schon wahnsinnig viele Erlebnisse.
Ja, das ist klar. Ist es für dich auch nach wie vor so, dass es manchmal gerade nach Niederlagen, wenn du die Interviews führst, dass es hier und da auch mal ein bisschen unangenehm ist, auch für dich, sage ich mal, dann, weil du weißt ja, du kennst ja auch den einen oder anderen dann aus den Jahren, wen man wie befragt nach Niederlagen. Ist das nach wie vor, dass du da auch von vornherein so ein bisschen dann irgendwie ein blödes Gefühl hast oder ist das so einfach, nee, ich mache hier meinen Job und stell die Fragen und gut ist. Weil du hast ja, aus meiner Sicht, ne, aus Spielersicht, du hast dann die fragen das und bringen das auch dann gut rüber, weil es ja auch ihr Job ist. Und dann hast du aber auch den einen oder anderen, finde ich, der Interviews macht, der sich auch richtig drauf freut, solche negativen Fragen zu stellen. Das Gefühl kriegt man natürlich schon als Spieler auch, ne?
Ja, nee, also das muss ich sagen, also so geht's mir jetzt nicht, dass ich denke, oh super, da kommt jetzt einer, der hat verloren, der wird jetzt richtig gegrillt. So geht's mir tatsächlich überhaupt nicht. Ich hatte das ja jetzt auch vor 2 Wochen erst beim Derby, ja, wo natürlich für Schalke auch klar ist, ey, also da muss schon echt viel zusammenkommen, dass sie die Klasse noch halten, ja. Und da will ich auch nicht in der Haut der Spieler stecken, ne? Also klar, haben die sich das selber zuzuschreiben, ja klar haben die auch ihren Anteil an dieser Entwicklung, ja, aber sie sind jetzt nicht allein verantwortlich dafür, dass die Dinge laufen, so wie sie laufen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie jede Woche, und es ist ja tatsächlich so, die werden ja jede Woche damit konfrontiert, dass sie absteigen, ja, also zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und da versucht man dann schon auch mit einer gewissen Empathie ranzugehen, nur sind einem da selber auch gewisse Grenzen gesetzt, weil man ist natürlich aus journalistischer Sicht auch verpflichtet, gewisse Fragen zu stellen, ja, also man kann deswegen auch nicht jeden immer in Watte packen. Aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen den Fragen, die man dann natürlich irgendwo auch stellen muss, und die Fragen, die einzig darauf hinführen sollen, dass man provoziert. Ich finde, da gibt es halt einen großen Unterschied. Und klar kann ich mir als Spieler auch vorstellen, wenn du vom Feld kommst, du hast verloren und dann wird gefragt, und wie groß ist die Enttäuschung? Und du denkst so, ja, was soll ich dir jetzt sagen? Also happy bin ich jetzt nicht, ne? Also ich habe auch schon oft Situationen gehabt, wo ich so dachte, oh Mann, ey, also die Frage, die hättest du dir jetzt auch echt schenken können, ne? Und du hattest auch oft genug Spieler, denen du einfach auch wirklich angemerkt hast, ey, denen geht das gerade richtig an die Nieren. Und dann hast du auch Mitgefühl. Also ich, klar, also das ist ja auch nichts, was man entschuldigen müsste, ja. Wir sind alles Menschen und du kommst ja irgendwie von einem Spiel, was mal wichtiger, mal weniger wichtig ist, und natürlich spielen da Emotionen eine Rolle. Ja. Habe ich die Frage jetzt eigentlich beantwortet?
Ja, doch.
Einigermaßen, ja.
Ja, schon gut.
Ja. Lass dich nicht
stoppen. Nein.
Lass dich nicht
stoppen. Nein. Alles gut, aber hast du denn so bestimmte Spiele oder auch Persönlichkeiten, die du jetzt in deiner Karriere erlebt hast, wo du dich gerne dran zurückerinnerst oder vielleicht auch ungerne und die du interviewt hast, so rund ums Spiel erlebt hast?
Also es gibt witzigerweise immer, wenn ich gefragt werde, und hast du so Highlight-Spiele? Ich weiß auch nicht warum, aber ich denke immer an das Pokal-Halbfinale, ich glaube, das war 2012, zwischen Fürth und Dortmund, wo das Spiel in die Verlängerung ging, Mike Büskens damals eigentlich schon mit Elfmeterschießen gerechnet hat, deswegen den Torwart nochmal ausgewechselt hat und dann schießt ausgerechnet Ilkay Gündoğan, ehemaliger Nürnberger, das Siegtor gegen Fürth. Und ich weiß nicht, warum ich das in meinem Kopf habe die ganze Zeit, aber genau, das ist irgendwie so ein Spiel, was mir total in Erinnerung geblieben ist, genauso wie 2012 auch das Duell zwischen Dortmund und den Bayern, wo es auch um die Meisterschaft geht, das Foul von Subotic an Arjen Robben, wo ich danach Subotic interviewt habe. Und dann gibt es aber auch Spiele, die dir nicht gerne in Erinnerung bleiben, beziehungsweise Spiele, die gar nicht erst stattgefunden haben. Das war Champions League, Dortmund gegen Monaco. Zu diesem Spiel kam es ja eben nicht wegen dem Anschlag, und dann stehst du da im Stadion und du hast eigentlich gar keine Ahnung, was passiert. Ja, also wir hatten ja auch da überhaupt keine, also ich bekam dann irgendwann die Info, okay, Tuchel kommt später, okay. Und dann kam die nächste Info, es ist was passiert, das Spiel wird nicht stattfinden und du stehst aber da, bist zwar am Ort des Geschehens, aber weit weg von dem, was eigentlich passiert ist. Und das wurde ja damals richtigerweise auch so sensibel behandelt, dass da immer nur so kleine, also die Infos so tröpfchenweise reinkamen und trotzdem musstest du vor der Kamera stehen und irgendwas verkaufen und du wusstest ja eigentlich gar nicht, was passiert ist, und irgendwann wurde die Tragweite bewusst und dann wusstest du auch nicht, was kann ich denn jetzt eigentlich verkaufen von dem und was sollte ich eigentlich besser nicht sagen, ja, beispielsweise wo sich die Spieler gerade aufhalten, weil wenn das ein Anschlag war, keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt hier sage, die sind jetzt übrigens in dem und dem Hotel keine Ahnung, also das sind natürlich so Momente, an die prägen dich, ja, aber an die erinnerst du dich natürlich nicht so gern, weil du das auch niemandem wünscht, dass dir sowas passiert. Genau, und ja, also du hast von beiden einiges dabei.
Ja, aber gut, dass du es ansprichst, als hättest du es gewusst, haben wir da, glaube ich, sogar von den Interviews mit Aki Watzke, glaube ich, und Reinhard Raube war das, haben wir, glaube ich, sogar einen O-Ton dabei.
Sie haben auch mit dem Trainer, mit Thomas Tuchel, gesprochen. Was hat der Ihnen gesagt?
Herr Thomas war natürlich auch geschockt, weil auch einer der Explosionen wohl direkt an seiner Seite stattgefunden hat. Und die ganze Mannschaft ist natürlich jetzt in gewisser Schockstarre. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, das in irgendeiner Weise zu kanalisieren. Das wird nicht einfach. Wir müssen morgen spielen. Solche Bilder, was die Mannschaft da erlebt hat, das kriegst du ja nicht so einfach aus dem Kopf raus. Und ich hoffe mal, dass es uns in irgendeiner Weise gelingt, dann trotzdem morgen einigermaßen wettbewerbsfähig hier auch im Feld zu stellen.
Herr Rauber, sind Sie der Meinung, dass die Mannschaft in der Lage ist, morgen um 18.45 Uhr dieses Spiel zu bestreiten, nachdem was heute passiert ist?
Also das ist natürlich eine für die Spieler extrem schwierige Situation, aber die Spieler sind auch Profis und ich bin der Auffassung, dass die Spieler das wegstecken werden.
Ich habe mir das auch nochmal angeschaut hier in Vorbereitung und finde, dass das sehr, sehr souverän gelöst hast. Fand auch den Herrn Raubal, ich kenne ihn ja auch ein bisschen als langjähriges DFB-Delegationsmitglied. Also er hat das auch sehr nüchtern aufgenommen, ne? Also hat da schon auch im Atemzug im zweiten gesagt, zumindest, dass aber die Leistung morgen trotzdem stimmen sollte. Was mich mal interessieren würde, ist, das Spiel fand ja dann am nächsten Tag statt, glaube ich. Mit was für einem Gefühl bist du dann am nächsten Tag dahin?
Ich bin gar nicht da gewesen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich eh geplant hatte, am nächsten Tag wegzufliegen. Ich bin am nächsten Tag nach Tel Aviv geflogen, nach Israel. Und ich war am Ende, ehrlich gesagt, auch ganz froh, dass ich dann nicht hin musste, weil das im Nachhinein dann schon auch einfach viel war. Also in dem Moment funktioniert man. Und ich meine, mein Gott, mir ist nichts passiert. Ja, ich war letztendlich nur diejenige, die Botschaften überbringen musste an die Zuschauer. Klar. Und trotzdem ist es viel, was dann auch bei dir so passiert. Weil letztendlich stehst du dann im Stadion und weißt, irgendwie ein paar hundert Meter weiter wurde gerade ein Anschlag verübt, in welcher Form auch immer. Ja. Und und deswegen war ich an dem Tag oder am nächsten Tag nicht dabei und war auch ganz froh drum, auch mal rauszukommen in dem Moment. Und ich glaube übrigens auch, wenn man das jetzt nochmal hört von Aki Watzke und auch von Reinhard Raubal, also die waren ja wahrscheinlich auch endlos überfordert mit der Situation. Wie gehst du damit jetzt richtig um? Auch die wussten ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend, was ist da jetzt eigentlich genau passiert und vor allen Dingen, wie geht es der Mannschaft? Klar wird denen dann übermittelt, die sind eigentlich alle recht gut beisammen oder sind in der Schockstarre oder was auch immer. Aber du musst dich natürlich erstmal mit den Jungs auseinandersetzen, das weißt du besser als ich, Toni, oder auch du, Felix, um dann überhaupt mal tatsächlich herauszuhören, sag mal, wie geht's denen denn jetzt wirklich? Sind die wirklich in der Lage zu spielen? Also für die war das, glaube ich, auch alles andere als eine leichte Situation.
Ja, glaube ich, für alle Beteiligten. Ich glaube, das Spiel ging dann ja auch nicht so gut aus für Dortmund, aber selbst das war ja dann eigentlich eher so ein bisschen zweitrangig. Genau. Themawechsel. Da du ja so lieb bist und dir die Zeit heute genommen hast. Du bist ja jetzt
x Jahren, über 10, 11, 12 Jahren ja jetzt eigentlich in einem Gebiet unterwegs, was ja immer noch so als Männerdomäne gilt, also halt natürlich auch im Männerfußball. Mhm. Wie hast du die Zeit, sage ich mal, als Frau bis heute erlebt? Hattest du das Gefühl, dass du dich besonders durchsetzen musstest? Also jetzt mal so von damals bis heute und auch die Veränderung so ein bisschen, weil ich finde, man sieht ja heute schon viel mehr, auch egal ob das Moderatorinnen sind oder also viel mehr oder Field-Reporterinnen, mhm. Viel mehr Frauen auch um den Fußball als jetzt noch vor 10 Jahren, wo du aber da schon dabei warst. Wie ist das für dich, die Entwicklung?
Ja, also das sehe ich genauso wie du, dass viel mehr Frauen in diesem Gebiet unterwegs sind und ich finde das auch super und ich finde auch, dass viele von denen einfach einen klasse Job machen. Das war vor 10 Jahren für mich eigentlich gar nicht so wild. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es wahnsinnig schwer gehabt habe. Ich hatte aber auch ein Team um mich rum, was mich von Anfang an sehr unterstützt hat. Medial hat man es hier und da schon gemerkt. Also da wurde das schon alles genauer unter die Lupe genommen. Vor allen Dingen wirst du natürlich auch erstmal auf dein Äußeres reduziert. Ich habe auch super viel, also ich wurde jetzt nicht mit Blumen beworfen die ganze Zeit, ne? Also es gab dann auch in gewissen Zeitschriften dann eine Beurteilung, die da hieß Flopperin der Saison. Das liest du natürlich gerade, wenn du in den Anfangsschuhen steckst, nicht gerne, weil dich das einfach wahnsinnig verunsichert. So ging es mir auch. Über Social Media müssen wir ja gar nicht erst sprechen, was dann da teilweise kam. Aber es kam eben auch viel Positives. Was ich schon glaube, ist, dass wenn es dann um gewisse Versprecher geht oder vielleicht auch mal eine Frage, die einfach nicht so gelungen ist, auch das passiert, dann wirst du ganz, ganz schnell in diese Ahnungslosigkeit Ecke gestellt. Ja, das passiert bei Frauen, finde ich, immer noch viel zu schnell, wohingegen man bei Männern da weitaus großzügiger ist. Und auch das ist sicherlich besser geworden. Ich habe mir tatsächlich mittlerweile auch einfach ein dickes Fell angeeignet. Es geht ja auch nicht anders. Ich meine, das wisst ihr ja noch besser als ich. Also ich glaube, im Vergleich zu euch werde ich echt wahnsinnig wenig bepöbelt, sage ich mal, oder irgendwie hart angegangen, sagen wir mal so. Aber was natürlich immer noch ein Riesenthema ist und was ich auch sehr, sehr schade finde, ist, was Frauen angeht, das Thema Sexismus. Also du wirst immer noch viel zu sehr auf dein Äußeres reduziert und dann bist du zu dick, dann bist du zu dünn, dann bist du zu dunkelhaarig, dann bist du zu dies, dann bist du zu das, dann sind seine Brüste sind dann zu klein und zu groß und wann ziehst du dich für einen Playboy aus und so weiter und so fort. Ich hatte mal so eine Situation in einem Stadion, da habe ich noch auf einen Interviewgast gewartet, da saßen dann, oder das war noch zu Zeiten, als Zuschauer da waren, da waren dann 3 Jungs und ein Mädel auf der Tribüne oder wo auch immer und dann riefen die Jungs, ey, Sedlacek, wann ziehst du dich für den Playboy aus? So, das habe ich mir 2-3 Mal angehört. Normalerweise reagiere ich auf sowas nicht, aber dann bin ich da hingegangen und meinte, okay, dass ihr das macht, finde ich nicht gut, aber dass du als Frau daneben stehst und deine Begleitung quasi mich so angehen lässt, beziehungsweise sowas sagen lässt, das finde ich eigentlich wahnsinnig traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab mich umgedreht und bin gegangen, weil das fand ich dann einfach wahnsinnig schwach. Ja, aber wie gesagt, Thema Sexismus ist noch ein wahnsinnig großes, aber das gilt auch nicht nur für unsere Branche. Ich finde, das ist einfach generell ein Thema, was einfach leider noch viel zu groß ist. Ja, klar. Aber auch da, ich habe nie das Gefühl gehabt seitens der Trainer, seitens der Spieler, dass ich da überhaupt nicht ernst genommen wurde und dass mir das Leben da irgendwie extrem schwer gemacht wurde. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht allzu große Schwierigkeiten gehabt. Ich habe aber auch immer das Gefühl gehabt, dass ich dadurch, dass ich mich auch immer sehr akribisch vorbereitet habe und das auch alles einfach ernst genommen habe, dass ich auch das Gefühl hatte, dass mein Gegenüber das einfach vielleicht auch merkt. Ja. Insofern, da muss ich wirklich sagen, habe ich wenig schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, und es geht ja in verschiedenen Branchen, hast du ja angesprochen, es geht ja im Endeffekt um Qualität und nicht um Aussehen oder um sonst was. Wenn du gut bist, bist du gut. Und das ist halt Frau oder Mann, auch wird ja auch mal oft sagen, spielt der junge oder spielt der alte Spieler, ist doch der bessere Spieler spielt, der Qualität hat. Und das ist halt, das soll ja das entscheidende Merkmal sein. Und Das ist ja immer noch leider dann auch zu selten der Fall, wo ich sage, dass oder schlimm genug ist eigentlich, dass es ja noch Thema ist. Es sollte eigentlich gar nicht, das Thema sollte eigentlich gar nicht mehr besprochen werden, weil es normal sein sollte, dass eine Frau kommentiert, moderiert oder sonst was macht. Also das ist und ich hoffe, dass die Zeit bis dahin nicht mehr so lange dauert. Aber du erlebst es ja halt, was du eben auch sagst mit dem Beispiel dann in Stadien. Ich glaube, in der Fußballbranche, was du auch sagst, Trainer, Spieler, ist das gar kein Problem. Aber auch, sag ich mal, Leute im Stadion, bis das da angekommen ist im Gesamten, glaube ich, das ist halt der schwierige Weg, ne?
Genau, das finde ich halt auch, ne? Also es kann ja in gewissen Bereichen die Akzeptanz schon da sein, aber sie gilt halt trotzdem nicht für alle. Und es ist natürlich auch so, dass man dann oft gefragt wird, ja, und aber hat dir dein Aussehen nicht auch geholfen? Wo man dann so denkt, naja, natürlich, es ist natürlich ein visuelles Medium, natürlich hilft es auch, wenn du gut aussiehst, nur es hilft dir halt nicht, wie in meinem Fall, über 10 Jahre. Es reicht nicht, wenn du 10 Jahre nett in die Kamera lächelst und dann hat sich das. Nee, also da gehört halt ein bisschen mehr dazu. Und deswegen, das finde ich, ist dann halt wahnsinnig schade, wenn du da auf gewisse Dinge reduziert wirst, wo du denkst, ey, sag mal, mach doch mal die Augen, beziehungsweise nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren auf. Also das ist dann ein bisschen zu simpel und dann auch sehr gewollt, jemanden nur auf sein Aussehen reduzieren zu wollen. Aber auch da muss ich sagen, da fühle ich mich mittlerweile gar nicht mehr angesprochen. Ja, und klar, auf Social Media wird man mit dem Thema Sexismus jeden Tag in irgendeiner Form konfrontiert, aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass die Akzeptanz, was mich angeht, da sehr wohl da ist und die Leute schon auch registrieren, dass ich einen guten Job mache. Ja. Und darüber freue ich mich auch, klar, so soll es auch sein.
Ja, definitiv. Und wie ist denn, wenn jetzt, wenn ich vielleicht junge Frauen auch fragen, so, was würdest du ihnen raten heutzutage, weil ich glaube ja schon, dass ihr denen das vielleicht an euren Beispielen, weil jetzt auch jetzt auch viele Frauen, die es ja auch gut machen im Fernsehen, da sind, ist es vielleicht für die ein bisschen einfacher jetzt heutzutage da reinzukommen?
Also für mich war es, glaube ich, auch schon einfacher als für die Frauen vor mir. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich diejenige bin, die da einen Weg geebnet hat. Ich würde eher sagen, dass ich die zu denen gehöre, die diesen Weg weiter geebnet haben. Ja, aber das sind natürlich Frauen wie, ich habe sie schon genannt, Monika Lierhaus. Bei uns ist es eine Jessica Libberts, die auch schon Ewigkeiten dabei ist und ihren Job immer gut gemacht hat und auch einen gewissen Weg geebnet hat und so weiter und so fort. Und so führen wir das halt alle fort, ja, und machen es vielleicht für die Frauen, die danach kommen, ein Stück weit einfacher, weil eben Frauen vorher schon da waren, die bewiesen haben, dass sie es können, ja, und Genau, und deswegen würde ich aber eher sagen, wie gesagt, dass man diesen Weg weiter fortführt und weiter ebnet, aber ich gehöre jetzt sicherlich nicht zu denen, die Initialzündung für sowas waren. Also das würde ich mir jetzt nicht auf die Kappe schreiben.
Ja, du dir selbst nicht, aber andere machen das bestimmt. Das glaube ich schon, weil wenn du Qualität lieferst, gibst du halt anderen ein Beispiel und das glaube ich.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und das ist auch für mich ehrlich gesagt das größte Kompliment, wenn ich von jungen Frauen höre, dass ich deren Vorbild bin. Also das ist wirklich ein Riesenkompliment. Und ich bin da auch immer sehr, also ich freue mich, wenn ich jungen Frauen irgendwas mitgeben kann, das ihnen hilft auf ihrem Weg und dass sie auch ermutigt. Ja. Weil auch da finde ich, ist es wichtig, dass man da, ja, was heißt, in einer gewissen Form zusammenhält, aber dass man einfach jungen Frauen was mitgibt. Das ich hatte das damals in der Form gar nicht, ja, dass ich auch gerade eine Frau in dem Business an meiner Seite hatte, die mich da auch so ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt hat, pass auf, nicht jeder Weg ist der gleiche, aber das habe ich daraus gelernt aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe und vielleicht hilft dir das. Und ich freue mich total, wenn ich das für andere Frauen sein kann. Das gibt mir total viel, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ist auch logisch, dass du das bist, allein von der Altersstruktur her, ne?
Hallo?
Also jetzt mal Mädels. das sollte jetzt ein Kompliment werden.
Mit meinen 25 Jahren hier. Alles
Nein, ich meine gerade so die jetzt vielleicht 15, 16, 17-jährige Mädels, die vielleicht jetzt eben nicht mehr dieses Vorbild Monika Lierhaus zum Beispiel haben können, weil sie das noch gar nicht so sehr miterlebt haben, die jetzt aber quasi mit dir aufwachsen, weißt du, das meine ich. Also es sollte Richtung Kompliment gehen eigentlich. Nein, also lass mich doch mal ausreden.
Ja, absolut. Ich ehrlich gesagt finde ich das manchmal absurd, dass ich Vorbild sein soll für andere, weil ich mich selber noch in so einem Prozess befinde oder das Gefühl habe, ich sei selber noch in so einem Prozess des beruflichen Erwachsenwerdens. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du dann natürlich die ganzen jungen Mädels hörst, die mir dann auch Nachrichten schreiben, denke ich immer, ich?
Ich? Das ist schon manchmal auch so ein bisschen absurd, finde ich. Und ja, aber schön, absolut.
Ja, ich verstehe das. Also gar nicht mal so dieses Erwachsenwerdens, aber selbst diesen Anspruch halt irgendwie noch weiter besser zu werden, ne? Also ja. immer besser zu werden irgendwie und trotzdem schon Vorbild zu sein für einige. Ja, da kann Felix jetzt nicht mitreden, aber das stimmt, das ist.
Du wirst schon ganz schön hart gepiesackt von deinem Bruder.
Felix, ja, Entschuldigung. Ja, alles gut. Du hast ja auch eben gesagt, du magst dich jetzt nicht so gern hier selbst loben. Da sind wir beide ähnlich. Dafür ist Toni hier zuständig.
Ja, genau. So sieht's nämlich aus, Felix. Ja.
Aber ich hab mal noch trotzdem noch eine private Frage. Geht zwar auch um Fußball, aber ist trotzdem privat. Bist du denn, kannst du dir erlauben, Fan von einer Mannschaft zu sein?
Ja, sage ich auch ganz offen, weil ich finde, es ist auch schwachsinnig zu sagen, man sei kein Fan von einer Mannschaft. Man kommt ja irgendwie zu diesem Sport und das passiert ja eigentlich immer über ein Team. Für mich ist es Hertha, wobei ich auch sagen muss, also das ist die Mannschaft, mit der ich groß geworden bin. Hertha BSC. Ja. Wieso nein? Au! Wie kann ich denn nur? Ja, ich bin ein Berliner Kind des Westens sozusagen und das war die Hertha. Ich bin auch in der Nähe vom Stadion groß geworden und habe da meine ersten Spiele gesehen und es war meine erste Stadionerfahrung sozusagen. Aber ich muss auch sagen, dass es durch den Job schon recht abgeflacht ist. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu gemein an, aber du hast dann allein vom Berufswegen doch so eine gewisse Distanz zu deinem Verein. Aber ich beobachte das schon immer sehr genau, was da passiert. Und das ist der Verein, mit dem ich groß geworden bin, ja.
Ja, gut. Könnte diese Distanz auch etwas mit den Leistungen zu tun haben?
Was? Hä? Die Verbindung. Irgendwie knistert's bei euch auch so.
Ja, du kannst es sagen. Wir hatten ja Manu Gräfe zuletzt. Wenn der jetzt sagt, so, ich bin hier Fan von, das wäre, glaube ich, ein Tick schwieriger. Aber.
Ja, es ist schon, also ich muss auch sagen, es würde mich auch freuen, weil dieser Club einfach enorm viel Potenzial hat, wenn das jetzt alles mal wieder in ruhige Bahnen laufen würde. Und, ja, und das finde ich nicht schlecht. Aber sag mal, Toni, wo kannst du dir denn eigentlich noch vorstellen zu spielen? Was kann denn nach Real Madrid noch kommen?
Ja, ich hoffe nichts mehr.
Willst du da am liebsten deine Karriere beenden?
Ja, das ist mein aktueller Plan, ja. Also wenn sie mich noch wollen, ein paar Jahre, dann würde ich das tun, ja. Ich habe da bisher ein ganz gutes Gefühl, aber du weißt ja, bei so einem Verein ist das immer sehr, sehr schnelllebig. Aber was heißt schnelllebig? Ich bin jetzt ja auch 7 Jahre hier, von daher habe das Gefühl, dass das auch klappen könnte, aber gut.
Sine, den sie dann war ja der Held meiner Kindheit, ne? Oh, den fand ich ja immer toll als Spieler, ja.
Wir haben uns doch vorbereitet, Esther. Sag doch mal, den hast du mal getroffen, ne? Also wir haben O-Ton vorbereitet, den hören wir uns aber jetzt nicht an. Erzähl doch mal.
Echt? Habt ihr den O-Ton vorbereitet? Also ich fand den einfach toll als Spieler. Und ich habe den dann das erste Mal live, aber erst beim WM-Finale 2006 gesehen. Genau. Und ich habe, ja, wisst ihr was? Das Ding war, ich habe da irgendwas promoted und habe im Stadion gearbeitet und dann durften wir uns das Spiel auch angucken. Wir hatten aber keine Sitzplatzkarten. Und ich sehe dann nur im nächsten Moment, also ich konnte das Spiel leider, ich war zwar im Stadion, aber ich konnte nicht alles so richtig gut sehen, aber ich war dabei. Und dann sah ich ihn nur irgendwann vom Platz gehen. Dann habe ich ganz aufgeregt meinen Vater angerufen, meinen Zusammenhang. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Ja, also das war das erste Mal, dass ich ihn live gesehen habe und interviewt habe ich ihn das erste Mal beim Champions League Finale in Berlin 2015. Genau, da hatte er, glaube ich, auch seine 3 Söhne dabei. Da war der irgendwie für Adidas eingespannt und waren seine, also er hat, glaube ich, 4 Söhne, ne? Aber 3 waren dabei.
Ja.
Und seine Frau und die wirkten schon echt ganz cool alle. Also eine ganz coole Familie haben die da.
Sind sie auch, kann ich bestätigen.
Ja, aber das ist, genau, dann habe ich ihn einmal noch interviewt, als die in der Gruppenphase gegen Dortmund gespielt habt. Ich glaube, wann waren das? 2018? Ja, genau.
Dortmund hatten wir auf jeden Fall 2-mal auch irgendwie auch aufeinanderfolgende. Ich glaube 17, 18 sowas, ja.
Ja, das war auf jeden Fall das war die Saison, wo die nach der Gruppenphase schon ausgeschieden sind. Ich glaube, das war 2018. Ja, keine Ahnung. Oder 2017, nicht, November 2017 war das, glaube ich. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls kann ich mich halt nicht so richtig gut mit ihm unterhalten, weil ich kann halt kein Französisch und Spanisch auch nicht. Und insofern, und Englisch kann er ja.
Und er spricht nichts anderes, das kann ich bestätigen. Genau, er spricht kein Englisch und von Deutsch mal ganz zu schweigen.
Ja, leider, aber das ist echt, also da war ich auch, das war das einzige Mal, dass ich vor einem Interview richtig aufgeregt war. Richtig aufgeregt. Also in Berlin beim Champions League Finale, als klar war, komm. Wir hatten ja auch noch einen Dolmetscher zwischen uns. Also es war ja, wie gesagt, noch nicht mal so ein direktes Gespräch. Aber da war ich richtig aufgeregt, weil ich finde auch, für dich ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so, so krass, aber ich finde, der hat halt eine unfassbare Präsenz. Ja, also das ist schon Wahnsinn.
Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Er ist ja nicht der, sag ich mal, der groß rumschreit, rumbrüllt, aber es stimmt, dass er schon so eine Autorität irgendwie ausstrahlt. Allein, sag ich mal, der Spieler, der er war, das natürlich irgendwie auch jeder weiß und im Hinterkopf hat. Und jetzt natürlich auch als Trainer, was er da ja auch erreicht hat mit uns. Und trotzdem hat er sich nicht verändert. Also ist immer noch der auch irgendwie mit uns Spielern absolut irgendwie auch auf Augenhöhe sich unterhält. Ne? Also gibt ihm nie das Gefühl, dass er irgendwie über einem steht oder so, sondern immer bei uns. Und er braucht dieses Rumgeschreie, was ja auch, sag ich mal, bei anderen Trainern gut sein kann und helfen kann, aber da ist er halt nicht der Typ und er braucht das auch nicht. So, das ist so.
Ja,
das muss man, das muss man schon wirklich sagen. Guter Mann.
Ja,
Esther, das war's auch schon fast. Bevor wir dich in den extra für uns verschobenen Feierabend entlassen.
Ja.
Wollen wir dir aber natürlich jetzt schon mal einfach alles Gute wünschen für die restliche Zeit bei Sky und dann ab August natürlich in der ARD. Felix hat schon gesagt, wird sich's anschauen. Auch ich werde dann mal ARD installieren am Fernseher. Aber bevor wir hier Tschüss sagen, haben wir noch eine kleine Nachricht deines, ja, wie sagt man, du bist quasi der zukünftige Nachfolger von ihm. Der Opti wollte noch was sagen.
Hallo Esther, hier ist Opti. Herzlich willkommen zur Sportschau. Ist eine schöne Sendung. Du musst nur bedenken, dass du um 19.40 Uhr samstags immer noch auf Spannung machen musst, obwohl die Spiele schon über 2 Stunden aus sind. Also um diese Uhrzeit warst du bei Sky schon lange im Feierabend. Das wird sicherlich eine Umstellung. Aber ansonsten freu dich auf ein tolles Team, wirst bestimmt eine gute Zeit haben. Viel Glück und viele Grüße auch an die beiden Kroos Brothers. Ciao, tschüss.
Oh, schön, da freue ich mich jetzt. Aber auch schon mal eine gute
kleine Einstimmung.
Ja, danke. Oh. Danke, danke.
Also Esther, vielen Dank, dass das auch so spontan geklappt hat. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, dir alles Gute, bleib wie du bist. Und die letzten Worte gebe ich jetzt rüber da nach Braunschweig.
Ja, die letzten Worte kriegst du, Esther, aber auch von meiner Seite vielen Dank. Und ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Also Zweitliga machst du ja nicht, aber dann muss ich nochmal aufsteigen. Ne? Also vielen Dank und bis ganz bald.
Danke euch, ihr Lieben. Hat Spaß gemacht.
Tschüss, ciao.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.